Jetzt hören Sie bitte zu, es kann nicht schaden, wenn man diese Erkenntnis mitnimmt.
Wir werden unsere Vorstellungen nur dann auf der Welt durchsetzen können, wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen.
Your countries are going to hell.
Ich weiß gar nicht, was die Menschen zu Hause an den Bildschirmen oder hier im Saal eigentlich von diesen Auftritten halten sollen.
Auf die Barrikaden!
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Zum ersten Mal seit langen Jahren mit einem neuen Jingle. Wir hoffen sehr, dass er euch gefällt. Wir haben ganz schön lang dran gearbeitet, auch wenn man das gar nicht glauben mag. Aber so war es. Das Reformpaket, das die Bundesregierung in der letzten Woche vorgelegt hat, soll uns heute beschäftigen. Nicht im Einzelnen, nicht alle einzelnen der 34 Reformen wollen wir durchgehen. Aber wir wollen schauen, wo führt es hin? Was heißt es für die Koalition? Was heißt es für das Land? Was heißt es für Arbeitnehmerinteressen? Für die Frage der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in dem Land? Fürs gesellschaftliche Klima? Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Bernd Pickert aus dem Moderationsteam des Bundestags. Und bei mir sind heute
Stefan Reinecke. Ich arbeite im Parlamentsbüro der TAZ und bin dort zuständig für die SPD und ein bisschen für die Linkspartei.
Ich bin Anja Krüger, ich arbeite im Parlamentsbüro und bin zuständig für die Themen Wirtschaft und Energie.
Mein Name ist Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der TAZ und beschäftige mich vorwiegend mit der Union und dem Kanzleramt.
Schön, dass ihr da seid. Lass uns mal einsteigen, das sollte ja auch, diese Vorstellung des Paketes sollte ja auch erstmal ein Zeichen der Handlungsfähigkeit der Koalition sein und auch der Einigkeit. Man wollte diesen Eindruck, der nach den vorangegangenen Runden, Stichwort Villa Borsig und dem, was dann kam, entstanden war, da ist wieder eine Koalition, die sich streitet, die nichts voranbringt, die nicht handlungsfähig ist. Dem wollte man entgegenwirken und deshalb jetzt Entschlossenheit zeigen und ganz tolle Sachen verkünden. Ist das geglückt?
Zur Hälfte, würde ich sagen. Also was geglückt ist, ist, das ist, du hast ja Villa Borsig angesprochen, also die Durchstecherei, die es da gab, diese Unfähigkeit, sich zu einigen. Das ist geglückt. Also es gab eine Einigung, die jetzt auch nicht groß in Frage gestellt wird von SPD und Union. Ob das jetzt der große Wurf ist, was Ökonomie angeht, was Gerechtigkeitspolitik angeht, da habe ich jede Menge Fragezeichen, aber da kommen wir bestimmt drauf.
Also ich finde den Blick darauf, dass die Regierung sich geeinigt hat und das schon als großen Selbstzweck zu sehen, ein bisschen merkwürdig. Regierungshandeln ist ja kein gruppendynamisches Spielchen. Ich finde, gemessen an dem, was rausgekommen ist, wäre mir lieber gewesen, die hätten sich nicht geeinigt.
Also da muss ich widersprechen kurz, weil was hier im Topf war, war ja, wenn die Regierung das nicht schafft, nach diesem angekündigten Herbst der Reformen, diesen ganzen Kämpfen, die es gab, wenn die dann sagen, wir einigen uns jetzt vor der Sommerpause auf die und die Reformen und das gelingt nicht, dann ist diese Regierung faktisch am Ende. Und Regierung am Ende heißt, dann kann man gucken, ob man dann im Bundestag eine neue Mehrheit für irgendeinen Kanzler Merz bekommt oder es gibt Neuwahlen. Und das finde ich beides, halte ich beides für außerordentlich unerfreuliche Perspektiven. Insofern würde ich sagen, rein fürs Regierungshandeln gesehen, ist das ein Erfolg, dass sie sich geeinigt haben.
Es gibt ja eine Kraft in diesem Land, die voll auf Disruption setzt. Und insofern ist eine Einigung auch ein Wert an sich. Das sehe ich auch so wie Stefan. Man hat ja es war das Ziel, einerseits Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, dann Emanzipation von dieser zerstrittenen Koalition, die seit Ostern, seit dem Koalitionsausschuss in der Villa Borsig das Bild der Öffentlichkeit prägte. Und diese beiden Sachen sind geglückt. Und das dritte Ziel war, Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Und da muss man sagen, ob das gelingt mit diesem Paket, ist fragwürdig. Es ist eine Wette auf die Zukunft und alles hängt davon ab, ob die Wirtschaft wächst. Und da muss man sagen, also da kämpft diese Koalition so ein bisschen gegen Windmühlen, weil sie ist sehr stark von externen Faktoren abhängig. Immer wenn sich da mal ein zartes Pflänzchen Wachstum zeigt, dann gibt es sozusagen wieder Faktoren von außerhalb, die einfach jeden Aufschwung zunichte machen.
Also verklausuliert der Iran-Krieg, der das leichte Pflänzchen von Wirtschaftswachstum Anfang des Jahres wieder kaputt macht durch die Steigerung der Ölpreise und all dem, was daran hängt und so. Bevor wir aber einsteigen in die tatsächlich wirtschaftlichen möglichen Konsequenzen, Zielsetzungen und Konsequenzen dieses Reformpaketes, würde ich kurz nochmal bei der Koalitionsarithmetik bleiben und den Kräfteverhältnissen. Mein Eindruck, und ich verfolge das ja überhaupt nicht so detailliert wie ihr, war der, dass man nach dem Koalitionsvertrag damals gesagt hat, gemessen an ihrem Anteil an Wählerstimmen im Vergleich zur CDU hatte die SPD damals relativ viel durchgekriegt im Koalitionsvertrag, aber auch was Ministerposten angeht. Eigentlich ein bisschen überproportional zu ihrer Stärke innerhalb dieser Koalition und ihrer Fraktionsstärke im Bundestag. Jetzt hingegen, nach, würde ich ja sagen, auch über einem Jahr Framing der SPD als Bremserpartei von Seiten der CDU, scheint mir dieses Paket doch eins zu sein, was aus der CDU-neoliberalen Wunschkiste kommt. Ist das so oder täuscht der Eindruck?
Nee, ich glaube, dein Eindruck ist ganz richtig, Bernd. Bis jetzt konnte man ja oft über große Koalitionen sagen, dass die eigentlich so eine Art sozialdemokratische Handschrift oder Mithandschrift hatten. Und das ist jetzt bei dieser großen Koalition anders. Und ich glaube, dass die Union, nachdem die echte Staatsschwierigkeiten hatten, jetzt doch relativ geeint ist. Und was die wollen, die haben eine Agenda. Und diese Agenda heißt also Deregulierung des Arbeitsmarktes, Steuern für Unternehmen. Runter haben sie ja schon gemacht, Senkung der Körperschaftssteuer. Also das ganze neoliberale Programm. Und mit dem dazugehörigen Wording, das ist eben jetzt in Bezug auf diese Pressekonferenz der Koalition, das Enteignungsverbot für die Länder zum Beispiel. Das ist die faktische, ja, fast Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes. Das ist aber auch die telefonische Krankschreibung, die ja für viel Wirbel gesorgt hat. Eigentlich wollte die Union ja den Karenztag abschaffen. Das wäre also ein wirklicher Schlag ins Kontor gewesen. Und die SPD hat dann irgendwie so eben als Bremser, mit uns wird es nicht ganz so schlimm, diese Regelung gefunden, sich darauf einzulassen, telefonische Krankschreibung abschaffen und dass man einen Attest am ersten Tag schon braucht. Was im Grunde genommen ja genau auf diesem März-Wording entspricht, die Deutschen sind zu faul und zu oft krank. Das widerstrebt natürlich der SPD im Kern, aber das ist eben jetzt so. Die Union gibt die Richtung vor, die SPD bremst und diese Richtung ist so eine Art Neoliberalismus Leid, würde ich sagen. Und das ist natürlich eine ganz ungünstige Rolle für die SPD, um das noch kurz dazu zu sagen, weil also da jubeln die Massen nicht. Also wenn man so gar kein eigenes Ziel verfolgt, sondern immer nur sagt, mit uns wird es nicht ganz so schlimm, ist nicht gut. Das Zweite ist, das kommt noch obendrauf, dass die SPD im Moment dabei ist, wenn man sich nochmal zum Beispiel das Wohngeld anguckt, das jetzt abgeschafft wird, Wohngeld Plus, was sie SPD eingeführt hatte in der Ampel, beim Bürgergeld Dito. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen jetzt, die die SPD mitbeschließt, die sie selber eingeführt hatte und die sie jetzt abschafft.
Entschuldigung, wenn ich da mal einfach reingehe. Vieles von dem ist ja im Koalitionsvertrag schon angelegt gewesen. Ist ja jetzt nicht so, dass es ein großer Umschwung ist. Es ist so gelesen worden von vielen, dass die SPD sich so durchgesetzt hätte. Aber viele Sachen sind offen gelassen worden im Koalitionsvertrag. Und so gut hat die SPD da nicht abgeschnitten, wie es dargestellt worden ist. Bei den Ministerposten, okay, da haben sie eine Menge abbekommen. Die haben ja nicht alle so das glücklichste Händchen, muss man auch sagen, ob das so eine gute Sache ist. Aber was den Koalitionsvertrag angeht, da stehen ja auch noch ein paar Sachen drin, die jetzt gar nicht in diesem Reformpaket sind, die aber noch kommen sollen, wie die Abschaffung des 8-Stunden-Tags. Und da muss man sagen, da hat die SPD schon ganz schön Federn gelassen. Vorher schon.
Ja, wobei das allermeiste im Koalitionsvertrag, außer die Ressortverteilung, stand unter Finanzierungsvorbehalt. Insofern kann man jeden Koalitionsausschuss als nachgelagerte Koalitionsverhandlung begreifen, nämlich das tatsächlich durchzusetzen, was da im Koalitionsvertrag steht. Und ich beteilige mich gerne an der Kritik an der Regierung, aber ich muss sagen, auch an der SPD, aber auch die SPD hat ja ein paar Punkte durchgesetzt, die ja wichtig waren. Wie wir das beurteilen, ist eine andere Sache. Aber sie hat diese Einkommenssteuerreform durchgesetzt und sie hat durchgesetzt, dass die Einkommenssteuer für Reiche, also die Reichensteuer von 45% auf 47%, also der Grenzsteuersatz, erhöht wird. In der Summe wird das nicht so viel bringen und das wird auch Topverdienerinnen, die mehr als 180.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben, auch nicht arm machen. Und es ist sicherlich auch nicht die ganz große Umverteilungsmaschinerie von reich nach arm.
Nee, andersrum. Aber andersrum wird es sein.
Nein, das sehe ich eben nicht so an, ja, aber egal. Aber es ist keine Umverteilungsmaschinerie von reich nach arm. Da sind wir hoffentlich d'accord. Und es ist...
Leider.
Und sie hat auch noch bekommen die Gründung einer Bundeswohnungsbaugesellschaft. Das ist eine linke Forderung gewesen, der Staat als Bauherr, der sozusagen für bezahlbaren Wohnraum sorgt. Auch das ist unter den 34 Punkten, die durchgesetzt worden sind. Und interessanterweise, der Fraktionschef Matthias Misch hat dann auch noch auf die Gesundheitsreform verwiesen, die ja eigentlich gar nicht Teil dieses 34-Punkte-Reformpakets ist, und hat gesagt, es gibt jetzt eine verpflichtende oder eine Vorsorge auch für Herzinfarkt. Also es kommt auch noch was, also es sind offenbar in diesem Koalitionsausschuss auch noch Punkte besprochen, die dann nicht in dieser Verabredung stehen, aber die dann später nochmal auf den Tisch gepackt werden. Und noch eine kleine Sache zum 8-Stunden-Tag. Im Koalitionsvertrag steht nicht, der 8-Stunden-Tag wird abgeschafft. Da steht, dass die Koalition Möglichkeiten schafft, den 8-Stunden-Tag abzuschaffen zugunsten einer wöchentlichen Arbeitszeitobergrenze. Und diese Möglichkeit, wie man das auslegt, das hat ja Bärbel Baas schon deutlich gemacht, nämlich, dass sie will, dass das mit Tarifvertrag, mit Tarifbindung passiert, also im Prinzip so wie jetzt.
Jetzt hast du sehr viele Punkte angesprochen, damit nichts verloren geht davon. Vielleicht erstmal kurz bleiben bei dem ersten Punkt, wo du auch sofort geruckelt bist, Anja. Einkommensteuerreform, was bringt die tatsächlich? Was ich so gehört habe an ersten Analysen ist, dass das, was so Mittelschicht-Normalverdiener, sofern sie überhaupt Einkommensteuer zahlen, entlastet werden, durch so höhere Sozialabgaben eigentlich wieder weggenommen wird, dass es dann mehr oder weniger ein Nullsummenspiel sei. Ist das so, Anja?
Ja, also erstmal muss man sagen, ungefähr 20-30% der Erwerbstätigen profitieren überhaupt nicht, weil die nämlich unter dieser Steuerfreiheitsgrenze sind. Und das ist ja auch schon mal eine Ausnahme. Die sind aber natürlich betroffen von den Änderungen in den Sozialsystemen. Und da haben wir ja nicht nur in der Rentenversicherung die zusätzliche Belastung, sondern in der Pflegeversicherung, da werden immense Belastungen auf Leute zukommen, die selbst pflegebedürftig sind oder die pflegebedürftige Angehörige haben, die jetzt viel mehr zur Kasse gebeten werden sollen. Und das gleicht es nicht nur nicht aus, sondern die Leute haben unterm Strich weniger.
Das kannst du aber heute noch nicht sagen.
Doch, das kann man heute sagen.
Wie rechnest
du das? Ja, man weiß doch, dass vom Bruttolohn zum Beispiel 2 Prozentpunkte werden abgezweigt für die Kapitalrente. Das werden die Leute weniger im Portemonnaie haben. Man weiß, dass die Zuzahlungen steigen. Die einzigen, die wirklich profitieren von dieser Steuerreform, sind die Leute, die unterhalb dieser 250.000-Euro-Regel sind, weil für die steigt es ja nicht, für die gelten diese 2% bloß nicht. Aber die profitieren richtig. Und das sind jetzt nicht wirklich die, von denen man möchte, dass sie profitieren.
Kann ich ganz kurz anmerken? Ich gebe dir im Kern recht, dass das keine Entlastung ist für diejenigen, die keine Steuern zahlen, weil sie unter die Freibetragsgrenzen fallen. Gleichzeitig kannst du aber nicht pauschal sagen, dass alle Leute, die unter dieser Grenze sind, am Ende mehr bezahlen müssen, weil, was die SPD ja listigerweise gemacht hat, die hatte so fiktive Rechenbeispiele, wer jetzt davon profitiert. Und da hat sie das Beispiel einer vierköpfigen Familie genommen, die 600 Euro mehr hat.
Aber nicht wegen der Steuer. Nicht wegen der Steuer. Ganz wichtiger Punkt.
Und
wegen des Kindergeldes.
Nein, ja, aber auch wegen des Kindergeldes.
Ja.
Also sie hat reingerechnet die höhere Freibetrag und die Erhöhung des Kindergeldes und die Erhöhung der Kinderzuschläge. Also das ist etwas, was die Regierung hätte sowieso machen müssen, weil sie das steuerliche Existenzminimum freistellen muss. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, es werden nur die einen entlastet, die anderen haben per se weniger. Also es wird wahrscheinlich am Ende so, ganz kurz, es wird am Ende so sein, dass das meiste davon aufgefressen wird. Aber wer jetzt wenig verdient, keine Steuern zahlt, aber Kindergeld bekommt, das sollen in dem Rechenbeispiel sind es 278 Euro, holla die Waldfee, jetzt sind es 255. Kann auch sein, dass es wird sich die Waage halten, aber wie viel man weniger hat, kann niemand heute seriös sagen.
Ich würde nur darauf hinweisen, die Regierung verzichtet auch auf die Anpassung an die sogenannte kalte Progression, was die vorherigen Regierungen alle gemacht haben. Das bedeutet, das ist die Angleichung, wenn man jetzt eine Gehaltserhöhung bekommt in Höhe der Inflation und man rutscht in eine andere Steuerklasse, dann bezahlt man mehr Steuern, aber man hat nicht mehr real verdient. Und darauf hat die Regierung aber verzichtet. Und ich finde, da sieht man schon, dass das schon eine ganz schöne Mogelpackung ist. Und ich finde, mit diesen Beispielrechnungen, ja, dann nimmt natürlich die SPD eine Familie mit 2 Kindern, mit einem mittleren Einkommen. Aber das, wenn man jetzt sich Singles anguckt oder andere, da sieht es gleich ganz anders aus. Und es geht ja vor allen Dingen um die grobe Richtung und um die Tendenz. Und da bleibe ich wirklich dabei. Das ist nicht mal rechte Tasche, linke Tasche für mittlere und untere Einkommen, sondern für die wird es weniger.
Und die Erhöhung der Superreichensteuer, da sagst du, das ist gar nichts.
Homöopathisch, das reicht nicht. Das ist zu wenig.
Aber es ist doch etwas.
Es ist etwas, aber es reicht nicht.
Wollte die CDU gar nicht.
Ja.
Ich glaube, man kann das jetzt noch gar nicht genau sagen, für welche Gruppe das welchen Effekt genau haben wird. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ja, hast du Kinder, dann profitierst du mehr davon. Hast du keine Kinder, dann eben nicht. Insofern wird das so. Aber Pi mal Daumen gebe ich dir, Anja, recht, dass das, glaube ich, eher eine Belastung für viele, mehr eine Mehrbelastung sein wird. Und systemisch halte ich das für falsch, was Schwarz-Rot da macht, weil das im Grunde genommen eine Belastung der Sozialausgaben, die Sozialausgaben steigen und die Steuern sinken. Und es ist eben laut X Berichten der OECD so, dass in Deutschland eine Auffälligkeit gibt, die im Unterschied zu vielen anderen Industrieländern, also die Steuern sind so in ungefähr in der Mitte, aber die Sozialabgaben sind sehr, sehr hoch. Und das ist ein doppeltes Problem. Zum einen ist es ungerecht, weil Steuern ja progressiv sind. Das heißt, reiche Leute zahlen eben mehr Steuern. Das ist bei den sozialen Sicherungssystemen nicht so, weil es da die Beitragsbemessungsgrenze gibt. Das heißt, wenn man sehr viele Abgaben hat über Sozialsysteme, dann zahlen ärmere Leute mehr. Und das ist ungerecht. Zum anderen macht man natürlich Arbeit sehr teuer. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass Arbeit dadurch sehr teuer wird. Ja. Und da kommt, was Anja vorhin angesprochen hatte, diese, was jetzt in Schritten kommt, diese kapitalgedeckte Rente mit 1-2 Prozentpunkten noch obendrauf. Und das ist insofern, scheint mir das etwas planlos zu sein. Ich glaube gar nicht, dass das die Absicht von Schwarz-Rot war, das so zu machen. Aber es verstärkt eine Schieflage, die es sowieso in Deutschland gibt. Und man müsste eigentlich genau das Umgekehrte machen. Man müsste nämlich die Sozialsysteme stärker steuerfinanzieren und nicht mehr diejenigen, die versichert sind, stärker belasten. Genau das wird aber leider passieren. Entweder über die Beiträge oder über ein Gesundheitssystem, über die Zuzahlungen, die zunehmen. Und das, finde ich, ist ein entscheidender Punkt, der zeigt, dass da wenig Planung, wenig Strategie, wenig langfristiges Denken am Start ist bei dieser Regierung, sondern mehr so, wir haben uns geeinigt, dann machen wir es jetzt auch.
Wobei man sagen muss, bei der Rentenkommission, also bisher auf dieses Rentenpaket zu sprechen gekommen, ne? Da ist die Einigung, wir machen jetzt kapitalgedeckte Elemente in der gesetzlichen Säule, also in der ersten Säule der Rente. Und das bezahlen wir aus Beiträgen, also aus erhöhten Beiträgen. Und das heißt, 2% kommen obendrauf. Das macht in der Tat den Faktor Arbeit teuer. Was wäre die Alternative gewesen? Die CDU wollte unbedingt kapitalgedeckte Elemente. Die Alternative wäre gewesen, dass das jeder privat macht. Das heißt, dann man nimmt in Kauf, dass die gesetzliche Rente als Säule weiter bröckelt und sagt, naja, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer kann, der kann. Und wer nicht kann, der ist im Alter eben nicht abgesichert.
Ich würde gerne einmal kurz reingehen, weil vor ungefähr 2 oder 3 Folgen hat sich der Bundestag hier eine ganze Ausgabe lang über diese Renten unterhalten. Und das war ja auch nicht wirklich Teil dieses jetzt vorgestellten Reformpakets. Das war, ja klar, aber die Einzelheiten davon ist ja, wir übernehmen die Vorschläge der Rentenexpertenkommission. Insofern ist das nicht wirklich was Neues, was jetzt eingeführt wurde.
Ist nicht neu, ich sag bloß, dass das ein Paket ist, womit...
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das zur Gesamtbewertung und zur Gesamtbefindlichkeit derjenigen, die jetzt irgendwie, sei es als Bürger, als Unternehmen, als Mittelständler oder auch als Behörden und als Finanzämter mit dieser neuen Situation klarkommen müssen, gehört das mit dazu. Trotzdem würde ich gerne ein bisschen bei dem bleiben, was ich jetzt letzte Woche neu vorgestellt habe.
Genau, da würde ich Anna nämlich recht geben. Und zwar in dem Punkt, was du ja gesagt hast, ist, was die CDU davor hatte, das kannst du bei der Rente sagen, das kannst du bei vielen anderen Punkten auch sagen, das ist ja noch viel schlimmer als das, was jetzt gekommen ist. Und das ist auch immer richtig. Und ich finde, da gibt's auch ein Problem für uns drin, dass wir dann sagen, ja, wie kann die SPD denn diese Sache machen mit dieser telefonischen Krankschreibung oder mit diesem Enteignungsverbot, wie können die denn sowas machen? Und die kriegen es dann ab. Und das ist wirklich ein Problem, ja, also vor allem für die SPD, nicht so sehr für uns. Dass die dann mit diesem Vorwurf leben muss, ihr macht das ja alles mit und ihr schafft eben auch noch einen Großteil davon, was gerade abgeschafft wird, ist das, was sie unter der Ampel eingeführt haben. Betrifft auch Förderung von Wärmepumpen oder zum Teil auch Förderung von E-Autos. Da hat die Ampel auch keine wirklich heroische Rolle gespielt. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem für die SPD. Aber man muss dazu sagen, die gewissermaßen, also die Giftküche, ja, die steht nicht im Willy-Brandt-Haus. sondern die steht im Konrad-Adenauer-Haus.
Aber so einfach, finde ich, ist es nicht. Die SPD hat offenbar keine Strategie, wie sie mit der Lage jetzt umgeht. Das Problem ist doch, dieses Programm, diese 34 Punkte, die sollen ja Wachstum, sollen ja auf die schwierige ökonomische Lage eine Antwort sein. Das sind diese Punkte nicht. Und es wäre Sache der SPD, da auch Punkte der wirtschaftlichen Vernunft einfließen zu lassen. Da gibt es ja eine ganze Menge an Sachen. Die Nachfrage zu stärken. Die wird aber geschwächt, die Nachfrage, weil die Leute weniger Geld haben.
Ich widerspreche dir, Anja.
Es fehlt ein richtiges Konjunkturprogramm zum Beispiel. Und immer diese Position der SPD, wir haben das Schlimmste verhindert, die CDU will es noch viel schlimmer machen. Wen soll denn das überzeugen?
Ich möchte mal sagen, das Kanzleramt ist nicht in der Hand der SPD. Die SPD ist nicht der größere Koalitionspartner. Man kann jetzt auf die SPD schimpfen, aber ich glaube, die Verantwortlichen sitzen im Konrad-Adenauer-Haus. Dort agiert die Idee, wir müssen einfach bloß Fesseln lösen. Ja, das ist ja Wortwahl Friedrich Merz. Also Stefan hat es ja schon erläutert. Steuern runter, Bürokratie abbauen, Arbeitsmarkt deregulieren und dann läuft's von alleine. Und man kann vielleicht sagen, ja, die SPD, das Konzept der SPD ist derzeit nicht erkennbar. Aber man kann auch sagen, die CDU, die Union hat absolut kein Konzept, beziehungsweise ein sehr schlichtes Konzept.
Nee, das kann man denen leider nicht vorwerfen.
Wie das funktionieren
die
soll.
Die haben ein falsches Konzept, aber die haben ein Konzept. Die haben die Rezepte der Neoliberalen aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Ja,
das ist deren Idee. Die ist wirklich angestaubt und ganz, ganz schlecht, aber dass die keine Idee haben, kann man nicht sagen.
Und dann verlangst du von der SPD, sie soll diese Ideen abräumen und durch ihre eigenen ersetzen. Das halte ich in dieser Koalition für nicht durchsetzbar.
Also der
ehrlich.
Punkt ist doch, es ist doch, also, dass die SPD viele Sachen nicht durchsetzt, ist das eine. Aber sie stellt sich ja dahin und verteidigt diese Sachen. Und ich finde, man kann zumindest verlangen, dass die SPD Alternativen entwirft und die der Öffentlichkeit vorstellt und sagt, guckt mal, das wollte die CDU und die CSU, die wollten das nicht.
Weil
das wäre das Mindeste.
Weil mal versucht hat, sowas wie Opposition in der Regierung zu machen, haben alle gesagt, boah, machst du jetzt einen Linden? Und sie hat total auf die Nase gekriegt. Vielleicht auch nicht unbedingt das Rezept, Stefan.
Ich möchte etwas zur Verfassung der SPD sagen. Und zwar scheint mir das so zu sein, also man kann, glaube ich, schlecht wie diese FDP-Rolle in der Ampel übernehmen.
Das muss nicht die Rolle sein.
Das ist keine gute Idee. Klang so ein bisschen so. Ich glaube aber, dass die SPD eigentlich in einer depressiven Phase ist, weil sie in der Ampel wirklich zwei Ideen hatte, die auch gar nicht so schlecht waren, fand ich. Das war zum einen diese Idee Respekt. Also das war so ein Versuch, eine Antwort, sozialdemokratische Antwort zu formulieren auf diesen Kulturkampf von rechts. Nicht indem man diese Kulturkampfebene bespielt, sondern indem man sagt, dieser Widerspruch zwischen sozusagen diesen akademischen Milieus in den Großstädten und den anderen, den buchstabieren wir nicht als Kulturkampf, als Wokeness, Anti-Wokeness, sondern als auch nicht akademische Leute müssen wir Respekt gegenüberbringen und also in der politischen Symbolik, aber nicht nur in der politischen Symbolik, sondern auch mit 12 Euro Mindestlohn. Und das andere war die Idee, die Sozialdemokratie macht das, was die Grünen zwar immer sagen, aber nicht können, nämlich die ökologische Modernisierung Deutschlands. Und das waren zwei gute Ideen und die sind gescheitert mit der Ampel. Man kann sagen, die sind an der FDP gescheitert, man kann aber auch sagen, die sind daran gescheitert, dass man einfach keine irgendwie linke, progressive oder Politik in Zeiten machen kann, in denen die gesamte Gesellschaft nach rechts kippt. War eben die Sache so, wie sie war und es blieb eben nur diese Regierung übrig mit diesem Merz und das macht die SPD jetzt. Das können die immer, das können die, haben die in der DNA, die kannst du nachts um drei wecken, die können immer regieren. Und so ist auch der Eindruck, den die im Moment machen. Und wenn man sich nochmal dieses Klingbeilpapier vergegenwärtigt, das war ja ein Ansatz.
Was ist das Klingbeilpapier, Stefan?
Der hat einen langen Vortrag gehalten nach dieser schrecklichen Baden-Württemberg-Wahl, ich glaube ein oder zwei Tage dahinter, wo sie knapp über 5% waren, und hat versucht, sowas wie eine sozialdemokratische Handschrift von einer Reformagenda zu formulieren.
Das war nach der Rheinland-Pfalz-Wahl, glaube ich, wo sie sogar den Ministerpräsidenten
verloren haben. Oder war das nach Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, also nach irgendeiner dieser Wahlniederlagen.
In der Bertelsmann-Stiftung.
In der Bertelsmann-Stiftung, ja. Und hat versucht, so ein bisschen im Grunde genommen eigentlich sozialdemokratisches Parteiprogramm in flüssigem Deutsch zu formulieren und das irgendwie mit einer Agenda zu verknüpfen. Damals war der öffentliche Eindruck, aha, also Merz kann irgendwie nichts erklären, was länger als zwei Tage hält, aber Klingbeil hat hier ein Konzept. Ich glaube, das war eine optische Täuschung, muss man von heute aus sagen. Weil das ist wirklich so, wie Anja gesagt hat oder wie Anna es auch gesagt hat, ich glaube, dass die programmatische Kernsubstanz kommt von der CDU, nicht von der SPD. Dazu kommt eben dieses etwas, ja, sie hatten den Versuch, sie sind gescheitert und jetzt machen sie irgendwie weiter. So eine Partei, die den Eindruck macht, als würde sie einfach irgendwie immer weitermachen.
Aber du hast es ja richtig beschrieben. Was wäre denn, wenn die SPD sagt, jetzt mach mal nicht mehr mit? Also dann hätten wir hier eine ganz andere Lage im Land. Ja, dann hätten wir Neuwahlen. Dann hätten wir vermutlich die AfD als stärkste Kraft. Man kann natürlich sagen, das ist es uns wert. Aber ob dann die versprochenen Sozialreformen kommen, ob dann die Umverteilung kommt, ob wir es dann schaffen, den Sozialstaat stärker zu machen, das wage ich mal zu bezweifeln. Also ich habe auch Verständnis für die...
Aber das ist doch wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod.
Ja, aber also zu sagen, dann lieber den Tod mit wehenden Fahnen in den Untergang. Also diese Position kann ich derzeit nicht verteilen. Also ich teile die nicht. Ich sehe keine rot-rot-grüne Mehrheit am Horizont aufschimmern. Und ich habe Verständnis für die Staatsräson der SPD. Ich habe tatsächlich Verständnis. Ich finde, man könnte es auch anders machen, aber zu sagen, ihr müsst das jetzt gegen die Wand fahren und dann wird es besser, dann so wird es nicht sein.
Nein, das will
ja
keiner. Keiner will, dass da was vor die Wand gefahren wird. Aber dieses weiter so, dass wir sehen es doch an den Umfragen, das macht die AfD doch immer stärker. Und nicht mal einen Impuls in eine andere Richtung zu senden, ist einfach falsch. In den Ländern sieht es ja anders aus bei der SPD. Manuela Schwesig, die Arme, die muss ja Wahlkampf machen jetzt mit diesem Programm, das wird nicht gut sein. Die fordert ja auch Änderung und ist da ja im Wahlkampf auch relativ laut. Und ich glaube, dass wenn man auch zum Beispiel in NRW gibt es ja auch Widerstand gegen die Streichungspläne beim Wohngeld und so. Und man hat ja schon das Gefühl, dass die Bundes-SPD da ein bisschen abgekoppelt ist.
Werbung. Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der taz Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Ich verstehe euch beide. Das ist jetzt sehr misslich, also Anja und Anna. Weil das ist beides richtig. Ja, es ist beides richtig. Aber ich glaube, du musst irgendeinen eigenen Punkt machen. Als Union geht das vielleicht, einfach zu sagen, wir regieren, das reicht. Bei der SPD reicht es, glaube ich, nicht. Also du musst einen eigenen Punkt entwickeln und sagen, das ist das, das und das sind nicht 2% von 45 auf 47 für Leute, die über 280.000 Euro verdienen. Das ist, glaube ich, zu wenig dafür. Und das ist wirklich ein prickeliges Problem. Also ich möchte auch nicht tauschen mit denen da im Willy-Brandt-Haus. Weil du hast jetzt wirklich so eine ideologisch aufgerüstete CDU, da auf der anderen Seite des Tisches, ja, und das ist echt nicht einfach. Und trotzdem musst du was anderes haben, außer der Erzählung, mit uns wird es nicht ganz so schlimm und wir sorgen irgendwie dafür, dass der Laden zusammenhält.
Und das hat die SPD programmatisch ja auch. Ist ja, also, die sind schon ganz schön ausgebrannt, aber nicht total. Zum Beispiel die Bürgerversicherung in der Pflege. Das wird jetzt nicht rausgestellt. Also in der Pflegeversicherung, da drohen wirklich schlimme Dinge und da hat die SPD immerhin mal anklingen lassen, dass man da jetzt die Bürgerversicherung, also die Zusammenführung von gesetzlicher und privater Versicherung anstrengen könnte. Und es geht ja gar nicht darum zu sagen, wir verlassen die Regierung, wenn wir das jetzt nicht machen, sondern es geht ja darum, die eigenen Punkte rauszustellen und zu sagen, wir wollen das machen, wir lösen damit das Problem und dieses Problem und dann wird so und so viel billiger. Das kann man ja alles schön ausrechnen. Und die Union will das eben nicht. Und das passiert aber nicht.
Ja, aber
die CDU macht solche Sachen. Ne? Die sagt, wir hätten lieber das und das
gehabt. Genau. Sie haben zum Beispiel die Karenztage vorgeschlagen, die kommen jetzt nicht. Die SPD hat übrigens auch ein Erbschaftssteuerkonzept vorgeschlagen. Mhm. Das ist versunken wie ein Stein, würde ich sagen. Also
ja,
man
das
kann
war
natürlich
auch nicht sozialdemokratisch.
Das Erbschaftssteuer?
Ja, das mit der ab 1 Million, also das sind ja auch
können wir uns jetzt überschreiten. Also es ging ja darum, erstmal die Schlupflöcher zu schließen, die es für Superreiche, Überreiche gibt. Und da hat die Union ja auch gesagt, auf keinen Fall kommt das so. Und wir reden überhaupt nicht über das Thema. Das Problem ist doch, ich weiß nicht, ob es viel nützt, wenn du haufenweise gute Ideen für linke Konzepte jetzt vorstellst, weil dieses gesellschaftliche Narrativ ist zurzeit überhaupt nicht links, das ist eher rechts. Also
ja,
wie glaubwürdig ist es für eine Partei zu sagen, wir haben noch die gute Idee und wenn wir könnten, dann würden wir das und wir regieren aber übrigens mit und unsere guten Ideen, die hängen wir hier hinter uns an die Wand im Willy-Brandt-Haus und wer Lust hat, kann mal zu Besuch kommen.
Ich
und die
würde gerne genau an der Stelle auch einhaken wollen. Nochmal, und dann nehme ich zu dem zweiten Teil kommen, Was kann das nun eigentlich bringen? Also, dass man aus einer linken oder auch gewerkschaftsorientierten Perspektive diese ganzen Maßnahmen zwischen nicht toll und verabscheuenswürdig findet, das ist, glaube ich, relativ klar. Gleichwohl geht ja vieles auf etwas ein, was aus Kreisen der mittelständischen und der größeren Wirtschaftsbetriebe tatsächlich seit Jahren zu hören ist. Wir versinken in Bürokratie, Reaktion jetzt, Abschaffung von Berichtspflichten, von Bürokratie. Von kleinen Leuten, die Häuser bauen wollen oder Bauunternehmen oder sonst was, die sagen, wir warten ewig, bis ein Bauantrag genehmigt wird. Jetzt gibt's dieses, wie heißt das, dieses schöne
Genehmigungsfiktion.
Genehmigungsfiktion, das ist ein super Wort, finde ich ganz toll. Das heißt also, ich beantrage etwas und wenn nach einer bestimmten Zeit, ich glaube 4 Monate wären das für so einen Bauantrag, nichts zurückgekommen ist, also weder das musst du noch nachbessern, sonst ist einfach gar nichts, dann kann ich sagen, dann gilt das jetzt so, nämlich die ich es beantragt habe und kann loslegen. Das sind ja alles Sachen, die erstmal tatsächlich so wirken, als ob sie bestimmte selbstgemachte Blockaden, die in der Art und Weise, wie Staat und Wirtschaft miteinander agieren, bis jetzt da waren, aufgelöst würden. Also geht's doch voran. Was soll daran falsch sein?
Also das Problem, Bürokratie zu adressieren, ist völlig richtig. Das ist ein Riesenproblem. Gar keine Frage. Aber zu glauben, man könnte das so bewältigen, ist glaube ich, ein Irrglaube, denn was braucht man als allererstes, damit Genehmigungsprozesse schneller gehen? Man braucht Leute, die auch diese Genehmigungen ausstellen. Und die Gefahr ist ja relativ groß, ne? Die Behörden sollen sozusagen so einen Prüfvorbehalt überall draufkleben dürfen, dass die davon einfach bei diesen 4 Monats, bei dieser Genehmigungsfiktion, dass das einfach ausufernd passieren wird. Denn es ist ja nicht so, dass jede Regel idiotisch ist. Wir brauchen natürlich bestimmte Sicherheitsüberprüfungen und so. Und ich glaube, dass die Sache doch sehr viel komplizierter ist, als da in diesen wenigen Sätzen angedeutet. Das anzugehen, das würde ich auch sagen, ist richtig.
Also ich glaube, um mal was Positives zu sagen über Schwarz-Rot, was ja auch da drin steht, ist, dass die eine andere China-Strategie jetzt probieren wollen. Also Deutschland hat ja immer gebremst in Brüssel bei handelsprotektionistischen Maßnahmen, weil die sich eben noch viel versprochen haben von dem chinesischen Markt. Das ist aber so aggressiv, dass sie umgeschwenkt sind. Also die SPD sagt das schon länger und die Union hat jetzt gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Und da ist ein produktiver Ansatz drin. Ich finde, insgesamt überzeugt mich diese Grundidee, einfach Arbeitsmarkt flexibilisieren, also dieses ganze neoliberale Programm. Es mag ja Situationen geben, wo man so ein bisschen Neoliberalismus braucht, so ein bisschen Deregulierung. Ich glaube, im Moment ist das Problem der deutschen Ökonomie besteht ja darin, dass du diese US-Zölle hast, dass du diese aggressiven Export aus China hast, auch auf Drittmärkten. Das wird nicht in deutschen Wartezimmern kuriert, dieses Problem. Was du eigentlich bräuchst, also die Idee oder der Spirit von diesen Schwarz-Rot und von diesen 34 Punkten ist ja im Grunde genommen weniger Staat. Vielleicht bräuchte man in so einer Situation aber eigentlich mehr Staat, der nämlich zum Beispiel Investitionen lenkt, ne? Also in den Zukunftsbranchen, also der irgendwie versteht, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren sozusagen, wo Deutschland irgendwie die Nation ist, die auch die eigene Krise exportieren kann, sondern wir haben es mit ganz neuen, viel härter ausgefochtenen globalen Kämpfen zu tun, auch um Ökonomie. Und da muss Europa gewissermaßen ja resoluter auftreten wahrscheinlich. Und das bedeutet aber auch, dass der Staat irgendwie eben nicht in diesem neoliberalen Denken so eine Art ist, macht ihr mal, der Markt macht das schon, nee, der Markt macht das gerade gar nicht. Sondern du brauchst ganz stark einen intervenierenden Staat. Und das kann man in den schwarz-roten Reformen so gar nicht entdecken, naja, außer der Geschichte mit China.
Weil sie gesagt haben, wir legen jetzt mal die Instrumente auf den Tisch oder wir sind überhaupt bereit, Instrumente auf den Tisch zu legen, um China davon abzuhalten, mit seiner runtersubventionierten Währung den deutschen Markt zu fluten. Übrigens, also die Flutung anderer Märkte, das ist genau das, was Deutschland erfolgreich gemacht hat und wovon wir jahrzehntelang profitiert haben. Dieser interventionistische Staat, da gibt's auch bei der Industrie, also durchaus auch in den oberen Etagen des BDI, Sympathie dafür, dass man sagt, also mit diesem Staatskapitalismus von China muss man irgendwie anders umgehen. Aber du hast natürlich Teile der CDU, die davon überhaupt nichts halten. Ja? Also Katharina Reiche findet die Idee, dass jetzt der Staat tätig wird, zum Kotzen. Ja? Die sagt, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine staatlichen Eingriffe, der Markt soll es richten und wir müssen der Wirtschaft ermöglichen, ihre Kraft auszuspielen, ja? Also weniger Staat, mehr Markt. Und man kann natürlich sagen, es wäre gut, sich darüber zu unterhalten. Aber wenn man sich sozusagen, vielleicht müsste sich die SPD, wenn sie tatsächlich was bewirken will, mit den christlich-sozialen Elementen der CDU verbünden. Also zurzeit haben ja eher die marktradikalen Kräfte innerhalb der CDU das Sagen. Das heißt aber nicht, dass die andere CDU ganz weg ist. Also ich erinnere mal, auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart wurde ein Antrag eingereicht, wir beschließen jetzt hier, das ist unser Programm, Schluss mit dem 8-Stunden-Tag. Da kam Karl-Josef Blaumanns von CDA und sagte dem Parteitag mit einer Rede, seid ihr denn verrückt geworden und so? Dann, wir stehen hier kurz vor den Landtagswahlen und dann haben wir die gesamten Gewerkschaften gegen uns. Und dann hat die CDU gesagt, gut, dann nehmen wir den Antrag also jetzt wieder.
Er hat den Parteitag angeschrien, muss
ja,
man sagen.
Ja, das Ding wurde sofort wieder beerdigt. Also die Vorstellung, dass die CDU hier durchregieren kann, beziehungsweise dass Merz und Reiche und Linnemann und so weiter, dass die sozusagen jetzt durchregieren, die ist irrig. Also insofern, wenn man sagen will, man möchte mehr Gleichgewicht, man möchte mehr Ausgewogenheit, man möchte eigentlich mehr Sozialdemokratie, mehr Sozialpartnerschaft, dann muss man sich irgendwie andere gesellschaftliche Verbündete suchen.
Ja, also die CSU ist ja eigentlich auch eine sehr staatsinterventionistische Partei, wenn man sich mal anguckt, was die so in Bayern machen. Also ich glaube auch im Moment sind die Marktradikalen da am Ruder in der CDU, aber das muss ja auch nicht immer so bleiben. Und es ist ja oft so, dass selbst wirklich die härtesten Liberalen, die rufen schon nach dem Staat, nämlich wenn es ihrer eigenen Branche nicht gut geht, dann wollen die beschützt werden. Und das passiert ja auch auf europäischer Ebene. Da sind ja viele Sachen gar nicht, kann die deutsche Regierung Vorschläge in Brüssel machen, aber ihr sind dann selbst schon die Hände gebunden. Und da wäre ich doch so ganz, ganz, ganz verhalten optimistisch, dass da wirklich auch Dinge passieren. Also dass es schon darum geht, quasi auf europäischer Ebene ja tatsächlich Märkte zu schützen. Das ist natürlich Protektionismus. Das kann man falsch oder richtig finden. Aber wenn sozusagen aus China die ganzen E-Autos kommen und alles Mögliche, dann ist es schon gar nicht verkehrt, da was gegenzusetzen, auch wenn das bedeutet, dass sie dann in Europa zusammengebaut werden, werden sie immerhin hier zusammengebaut. Und da passiert wirklich was. Ich glaube schon, dass das Problem auch gesehen wird. Das ist jetzt in diesen 34 Punkten nur angedeutet, weil es eigentlich auch gar nicht dahin gehört.
Also es geht, finde ich, mit China, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein auch, dass das jetzt nicht so eine Moraldiskussion wird, die bösen Chinesen oder so. Ich meine, das, was die machen, also ne, so runtergedimmte Währung hatte Deutschland mit dem Euro, ja, und Autos in alle Welt exportieren. Das haben wir doch auch mal gemacht, oder?
Maschinen und alles Mögliche.
Und Maschinen, genau. Also und die eigene Krise exportieren. Also insofern sich da jetzt aufs moralische hohe Ross zu setzen und zu sagen, wir sind das Opfer der bösen Chinesen, ich weiß nicht. Also da muss man Fragezeichen machen. Aber wenn man die Sache sich ganz kühl anguckt, dann gibt's das. Dann gibt's eine wirklich verschärften Auseinandersetzung um Wirtschaft mit anderen Bandagen. Und da ist eben Deutschland eben als eine Nation, Exportnation eben besonders getroffen. Und das ist das Problem. Und das kurierst du nicht durch längere Kettenbefristungen. Ja.
Aber das ist jetzt genau nochmal die Frage. Ein gängiges Narrativ, zumindest so von eher wirtschaftsnahen, liberalen, also wirtschaftsliberalen Kreisen ist, das Problem in Deutschland, vor allem warum das Verarbeiten der Gewerbe, was ja nun wirklich massiven Stellenabbau betreibt seit inzwischen Jahren, es ist besorgniserregend, der alte Spruch, der früher von der AfD kam, als davon noch gar nicht die Rede sein könnte, von der Deindustrialisierung Deutschlands. Im Moment ist er wahrer denn je vorher in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Und das Narrativ ist ja, es läge daran, dass zu viel Regulierung, zu hohe Arbeitskosten und das ist ein Narrativ, das immer gebracht wird. Und das ist ja das, was die Koalition jetzt versucht, zumindest zu adressieren und wo aus diesen gleichen Kreisen, die das immer fordern, jetzt ganz anders als das, was ihr sagt, kommt, das reicht alles nicht, das ist alles viel, viel, viel zu wenig. Wo sind wir denn da nun? Also ist das alles eine völlige Fiktion, die einfach ein gelogenes Narrativ erzählt, um Arbeitnehmerrechte weiter zu beschränken? Das kann man ja so sehen. Oder ist da tatsächlich irgendwas dran und wir wollen es dahin
gehen? Es gibt eine ganze Menge Ökonomen, die sehen das so.
Ja.
Die sagen, das ist einfach eine falsche Erzählung. Sozusagen die hohen Löhne sind schuld, die Leute arbeiten zu wenig und so. Das löst ja die echten Standortprobleme nicht. Du hast das ja gerade angerissen, Stefan. Es ist ja nicht nur das Problem, dass die Weltmärkte sich verändern. Es gibt Donald Trump, das ist mit den Zöllen, das ist ein Problem. Deutschland hat gar keine Technologieführerschaft mehr, so wie früher. Das ist ein Riesenproblem. Und gestern hat das Bundeswirtschaftsministerium ein Programm ausgesetzt, was Technologie in die Praxis bringen und Unternehmens-Universitätszusammenarbeit fördern sollte. Das ist exakt die falsche Antwort darauf. Und das ist aber so, dass die Bundesregierung im Moment eben auf die Probleme nicht richtig antwortet.
Eine Rückfrage, Anja, wieso ist das die falsche Antwort? Technologie in die Praxis? Also
das Programm zu ändern. Also es gibt ein Programm, da mittelständische Unternehmen und Universitäten arbeiten gemeinsam, um Dinge, die an den Universitäten entwickelt zu werden, die marktfähig zu machen. Und die Förderung für dieses Programm wird ausgesetzt.
Das ist falsch, ja. Da gebe ich dir recht.
Weil das ist ja genau das, was früher die deutsche Wirtschaft so stark gemacht hat, sie wirklich innovativ gewesen ist.
Ja, und ich glaube, das ist der große Fehler zurzeit ist, dass wir zu wenig über Innovation reden und dass diese Regierung zu wenig über Innovation und zu wenig über Produktivität redet. Also mehr Arbeit schafft nicht mehr Produktivität, sondern erhöht erstmal nur das Arbeitsvolumen, ja. Und also produktiv bist du, wenn du in kürzerer Zeit mehr schaffst und nicht, wenn du einfach mehr arbeitest.
Oder in kürzerer Zeit dasselbe, ja.
Und man kann ja sagen, also tut diese Regierung genug, um den Innovationsstandort Deutschland zu stärken? Wenn sie, ich sage nein, sie tut etwas, also sie tut nicht nichts. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind erhöht. Ausgaben für Investitionen betragen immerhin, also 10% ist die Investitionsquote im Kernhaushalt, aber eigentlich müsste man viel stärker in diesen Bereich buttern und viel stärker in den Bereich Bildung. Also wenn man sich fragt, wo ist, also immer Sonntagsrede, unser Kapital sind unsere Köpfe, ne? Also wir haben keine Rohstoffe, wir haben Menschen und die müssen gut ausgebildet sein. Also wenn man sich anschaut, wie viel fließt derzeit in den Bildungsbereich, dann kann man sagen, da sind wir einfach zu schwach. Unsere Kinder werden nicht gut genug ausgebildet.
Warum macht sich bei Investitionen aus Staatskredit, also Staatsinvestitionen, warum macht sich dieses Sondervermögen der 500 Milliarden, die ja nicht nur für Rüstung einerseits, sondern parallel dazu eben auch für Infrastruktur und anderes freigegeben wurden, noch von dem alten Bundestag kurz vor Beginn der neuen Legislaturperiode, warum macht sich das so wenig bemerkbar? Das könnte ja auch ein dann sogar gelenktes, also in ökologisch sinnvolle, sozial sinnvolle, bildungspolitisch sinnvolle, gelenktes Konjunkturprogramm tatsächlich auch sein. Wieso macht sich das so gar nicht bemerkbar?
Weil es viel zu klein ist. Also 500 Milliarden klingt viel, aber das ist auf 12 Jahre. Da muss man jetzt nicht kein Mathe-Genie zu sein, dass man da auf 30, 35 Milliarden pro Jahr kommt mit Ländern und Kommunen, glaube ich. Und es ist im Grunde genommen, gut, ja, das ist nötig, absolut nötig bei dieser desolaten Infrastruktur in Deutschland. Aber dass du damit jetzt, ich meine, das bisschen Wachstum, was es gibt, ja, das kommt daher. Aber das ist jetzt kein voluminöses, bazookahaftes Investitionsprogramm, was jetzt diese ökonomische Krise gewissermaßen beheben könnte. So war es auch nicht gedacht. Und wie gesagt, das ist also vom Format 500 Milliarden klingt immer so viel, ist es nicht.
Ja, 100 Milliarden davon fließen ja an den Klima- und Transformationsfonds und 100 Milliarden fließen an die Länder. Und die Länder sind wiederum jene, die die Oberhoheit haben über die Bildung. Insofern, es fließt auch Geld in Bildung, es fließt auch Geld in Transformation, aber insgesamt
zu wenig. Und es werden auch Haushaltslücken damit geschlossen. Das ist auch noch ein großes Problem, dass nicht die ganze Summe zur Verfügung steht, sondern ja, vieles eigentlich für Sachen ausgegeben wird, die sowieso vorgesehen
Weil
waren.
Weil das ja eigentlich nicht hätte sein dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Insbesondere, nachdem die Grünen doch noch das Wort zusätzlich reinverhandelt hatten in das, was da beschlossen wurde. Ich würde gerne...
Also du hattest das ja gefragt. Ist das denn ganz unplausibel, was sozusagen die Wirtschaft oder die Konservativen sagen? Also kann man mit solchen neoliberalen Maßnahmen nicht doch irgendwie was erwirken? Und da bin ich grundsätzlich skeptisch, auch wenn man sich das nochmal, also die großen Vorbilder waren ja Reagan und Thatcher. Und wenn man sich da einfach nochmal die ökonomischen Daten anguckt, dann ist das Wachstum in den 80er Jahren nicht höher gewesen als in den 70er Jahren. In den 70er Jahren war es ein bisschen geringer wegen Ölpreisschock da, 73. Aber dass das zu dieser Entfesselung der Marktkräfte geführt hätte, das stimmt einfach nicht. Das hat zu einer Entfesselung der Arbeitslosigkeit in Großbritannien geführt und in den USA in den 80er Jahren zu einer gigantischen Staatsverschuldung, weil Reagan das ja wirklich gemacht hat. Ich meine, er hat ja wirklich den Spitzensteuersatz von 70% auf 28% gesenkt. Ja? Und deswegen sind die Schulden explodiert. Aber das ist wirklich eine neoliberale Mythologie, dass also man mit solchem radikalen Neoliberalismus wirklich nachhaltiges Wachstum entfesseln kann.
Naja, man muss schon sagen, die Wachstumsraten derzeit in Großbritannien, aber auch in den USA sind deutlich höher als in Deutschland. Was du natürlich hast, du hast keine, also auch unter Thatcher, du hast den Umbau von einer auf Industrieproduktion fokussierten Gesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Also was gewachsen ist, ist vor allen Dingen auch der Finanzmarkt.
Genau.
Und wenn der Finanzmarkt wächst, in den USA ist es auch so, diese Tech-Bereiche, KI-Bereiche und so weiter, die haben irre Wachstumsraten. Das Problem ist es nur, dass einige wenige sehr reich davon wären, aber das eben nicht dazu führt, dass insgesamt die Gesellschaft, also die Menschen reicher werden.
Der Preis ist ungeheuer hoch. Die gesellschaftlichen Verwerfungen sind wirklich Wahnsinn. Auch was das wirklich Armut in Großbritannien, und Armut in Großbritannien ist noch was anderes als Armut in Deutschland, muss man sagen, was das bedeutet. Ich würde auch sagen, es ist quasi so ein Märchenglaube. Aber was ein großes Problem ist, wo der Neoliberalismus echt erfolgreich ist, ist in den Köpfen. Ich will ja gar nicht wissen, was in unseren Köpfen sich so verschoben hat in den letzten Jahrzehnten, dass wir auch glauben, oh, nur der Markt kann das lösen und so. Und das ist ja auch der Grund, warum es quasi einer anderen Gesellschaftserzählung fehlt. Weil kein Mensch sich mehr traut, die SPD nicht, aber auch die Linkspartei nicht wirklich oder die Grünen nicht, eine andere Gesellschaft zu entwerfen.
Jetzt wird's richtig groß. Aber Gesellschaft ist ein gutes Stichwort, weil darauf wollte ich nämlich jetzt auch nochmal. Wir haben hier vor 4 Wochen, glaube ich, war es, vor dem Beginn der Fußballweltmeisterschaft mit Kollegen und Kolleginnen gesessen und so in der üblichen Allegoriefrage, kann ein gutes Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der WM womöglich die Stimmung im Land verbessern? Nur wissen wir, sie haben nicht gut abgeschnitten, es war eher ein weiterer Downer. Die AfD hat seitdem plakatiert oder in ihren Social Media, jetzt auch im Fußball eine Lachnummer, Deutschland endgültig auf dem Abstieg. Das war so das Gefühl, was die damit verbunden haben. Und ihr habt es ja ganz am Anfang schon gesagt, was auch die Funktion dieser Verkündung, dieses Reformpaketes jetzt sein sollte, Handlungsfähigkeit, es geht voran, Herbst der Reform jetzt vielleicht wirklich und so. Nur haben wir die Aussage von Bundeskanzler Merz, es heißt ja immer nichts, was geht aus dem Bundestag so raus, wie es reingeht. Es müsste ja jetzt erstmal durch, er will das bis Ende des Jahres schaffen. Bis Ende des Jahres haben wir aber auch mehrere Landtagswahlen, über die wir schon ganz viel geredet haben und hier im Podcast auch noch ganz viel reden werden. Ja, Schlimmes befürchten, wenn wir nach Sachsen-Anhalt gucken, wenn wir nach Mecklenburg-Vorpommern gucken. Und Berlin weiß man nicht, ist ein bisschen anders gelagert, aber mal schauen. Nicht? Glaubt ihr, wie weit auch die Ergebnisse dieser Landtagswahlen und die Stimmung, die jetzt gerade so ist? Ich höre alle über dieses Reformpaket noch meckern. Ich höre relativ wenig Leute, die Hurra schreien. Teile der Wirtschaft, die sagen aber, ja, ist viel zu wenig. Oder eben Teile der Neoliberalen. Aber so richtig Begeisterung hat das irgendwie nirgends ausgelöst. Man stürzt sich dann ganz schnell auf die Punkte, die offensichtlicher Unsinn sind, wie diese Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Man musste sofort hin am ersten Tag und die Haushaltspraxen sagen, was für ein Wahnsinn, das überfüllt uns die Praxen und dann schreiben wir für 5 Tage krank und da habt ihr gar nichts von. Bim. Da kann man sich schnell drauf verständigen, das ist klar. Aber das heißt, dieser Stimmungsumschwung hat überhaupt nicht geklappt. Zumindest bis jetzt nicht durch dieses Paket. Durch die Fußballweltmeisterschaft auch nicht. Wenn jetzt Landtagswahlen noch die Ergebnisse bringen, die sie gebracht haben, was glaubt ihr, was heißt das für die Frage, wie dieses Paket tatsächlich am Jahresende, so denn das zeitlich überhaupt klappt, aus dem Bundestag auch wieder rauskommt?
Ja, das sind natürlich jetzt viele konjunktivische Sachen. Schwer zu sagen, also wir wissen ja nicht, wie die Landtagswahlen ausgehen. Die SPD wird natürlich versuchen, dann noch im Gesetzgebungsprozess, aber das ist auch ganz normal, die Fraktionen, die Sachen, die sie für unsozial halten, möglichst raus zu entschärfen. Das machen sie ja die ganze Zeit schon, haben sie auch bei der Gesundheitsreform probiert und gemacht. Und sie haben auch das Know-how dazu. Wenn jetzt die Landtagswahlen ganz katastrophal für die SPD ausgehen, kann es wieder eine Diskussion geben um Lars Klingbeil und Bärbel Baas, ob das jetzt so funktioniert. Mein Eindruck ist aber von der SPD, dass selbst wenn das ganz schlimm wird, also sie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern verlieren sollten, ist diese Partei ist so in der Agonie, dass es müsste ja einen Gegenkandidaten geben. Es müsste ja Leute geben, die sagen, so, jetzt hauen wir die da weg und so. Und das kann ich alles im Moment nicht erkennen. Also würde ich eher darauf tippen, dass es so ähnlich wird wie nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Also alle gucken um lange Gesichter. Und Lars Klingbeil tritt mit Leichenbittermiene vor die Presse und sagt, er macht jetzt aber weiter. Und also das ist
aber
das
vielleicht
realistische
nicht mehr als
Szenario.
Parteivorsitzender. Schröder hat es ja auch gemacht, als die Lage in der SPD ganz nach den Hartz-Reformen ganz, ganz, ganz schwierig war, hat er ja auf den Parteivorsitz verzichtet.
Ja.
Und das ist natürlich immer eine Option.
Wenn es jemanden gäbe, der sagt, ich will unbedingt. Aber die Anzahl an Bewerbern, die gerade sagen, ich will unbedingt SPD-Parteivorsitzender
werden. Ich finde, wie nennt man das? Reservepersonal oder so? Personalreserve? Ich finde, die SPD hat da schon noch eine ganze Menge.
SPD ist das eine, aber wie kommen diese Reformen aus dem Bundestag? anders als bei diesem Rentenpaket, wo man ja Bärbel Basler das als Gesamtkunstwerk bezeichnet, wo man so quasi so ein Konstrukt schaffen wollte, wo gesagt hat, die eine baut auf der anderen Maßnahme auf, nehmen wir hier was weg, kommt hier was dazu, ist das ja kein Gesamtkunstwerk, sondern ein politischer Kompromiss. Ich will die eine Idee, okay, kriegst du, aber dafür streichst du die und so weiter. Und ich meine, das geplante Anti-Enteignungsgesetz hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit der Einkommenssteuerreform. Oder ja, das ist eigentlich so eine Wunschliste gewesen, wo man gesagt hat, darauf können wir uns zur Not einigen, dann kriegst du den Punkt noch und ich den. Und am Ende sind es eben 34 Maßnahmen gewesen. Wenn man jetzt eine davon wieder wegnimmt oder die CDU selber sieht, oh, vielleicht doch keine so gute Idee oder wir kriegen es irgendwie dann doch nicht zur Marktreife, sprich in Gesetzesform, dann beeinträchtigt das Gesamte nicht. Ja, also es bricht nicht alles in sich zusammen. Man wird vielleicht ist die CDU am Ende ganz froh, wenn diese Krankschreibungssache irgendwie sang- und klanglos abgeräumt wird, weil die Betriebe alle sagen, ach, das nützt uns überhaupt nicht, machen wir eine Betriebsvereinbarung hier, am dritten Tag reicht, machen wir wie bisher und so weiter. Und das andere wird, ist wie ein bisschen wie die Bonpflicht, die wir auch mal hatten. Irgendwie haben sich alle darüber aufgeregt, am Ende hat es dann doch keiner gemacht, weil alle gesehen haben, wie blödsinnig das ist. Und die spannende Frage wird sein, nicht ob diese Reformmaßnahmen jetzt, ob da 34 oder 32 oder nur 18 umgesetzt werden sollen, die spannende Frage wird sein, ob Deutschland irgendwie aus dieser Wachstumsschwäche rauskommt. Und wenn die Wirtschaft nicht anspringt, dann haben wir hier ein Problem, egal wie die Landtagswahlen ausgehen. Und wenn wir Massenarbeitslosigkeit in Größenordnung haben, dann ist die Stimmung, dann wird die Stimmung irgendwie nochmal eine ganz andere sein. Also es wird wirklich darauf ankommen, dass man so aus dieser wirtschaftlichen Depression ein bisschen rauskommt und vielleicht auch aus dieser Erzählung, wir stehen alle am Abgrund. Also diese Abgrundserzählung, die korrespondiert ja auch wenig mit dem tatsächlichen Erleben, wie nehmen die Leute ihre eigene wirtschaftliche Lage wahr.
Das stimmt.
Es muss irgendwie gelingen, aus diesem Tal der Tränen da
aber Wachstum wird, wenn es Wirtschaftswachstum gibt, dann nicht, weil die Regierung so eine gute Politik macht, sondern trotz der Regierungspolitik. Ich würde sagen, von diesem Reformprogramm kommt durch das, was sozusagen in sich abgeschlossen ist und nicht einfach nur eine vage Ankündigung. Das ist das Rentenpaket. Also das, glaube ich, wird ziemlich unverändert. Fürchte ich, geht das leider durch. Die Einkommensteuerreform, die wird durchgehen. Da bin ich fest und überzeugt. Die diversen Kürzungen und Streichungen werden in den Sozialversicherungen werden durchgehen. Was auf der anderen Seite passiert, hier in Bezug auf Entbürokratisierung und so, da wird wenig passieren, glaube ich, weil es viel zu unkonkret ist. Aber die großen Dinge, das ist eben nun mal.
Naja,
die Einkommensteuerreform, das wird schon passieren.
Also ich glaube, was man eigentlich bräuchte von der Regierung, wenn ich davon träumen dürfte darf, dann wäre das eine Regierung, die sagt, also eigentlich brauchen wir ein kluges Abstiegsmanagement, weil es geht irgendwie im Weltmaßstab runter und nicht hoch mit Deutschland und Europa. Das liegt an der Globalisierung und an den global politischen Machtverhältnissen. Und zweitens, wir sorgen aber dafür, dass hier keiner runterfällt. Also dass es irgendwie gerecht, einigermaßen gerecht zugeht und sozusagen so eine Erzählung hat, wir halten zusammen. Und das wären beide, glaube ich, die wichtigen Sachen. Wenn man jetzt irgendwie erzählt, es kommt Wachstum. Das ist ja dieses Erwartungsmanagement dieser Regierung von beiden Seiten, von der SPD und der Union. Es funktioniert aber nicht, es kommt nicht. Dann ist die Enttäuschung natürlich riesig. Und es gibt diese Deindustrialisierung in Deutschland. Und das ist echt ein Problem. Es sind Hunderttausende von Jobs, die verloren gehen und Leute, die möglicherweise dann noch arbeitslos werden. Im Moment gibt es ja eher sozialverträglichen Abbau. Aber so ein Gefühl, also eine Regierung, die ein Gefühl für die Situation hat und was man da versprechen kann und was man besser nicht versprechen sollte, das wäre sehr wünschenswert. Und diese Regierung haben wir im Moment leider nicht.
Ja, die entscheidende Frage ist nämlich, wird Deutschland Industrieland bleiben? Und wenn man sich anguckt, die Krise der Autoindustrie, die chemische Industrie, der Maschinenbau, das sind Branchen, die haben wirklich zu kämpfen. Und die Bundesregierung versucht, die Wünsche der Manager zu erfüllen. Aber manchmal ist das gar nicht richtig, weil die gucken vielleicht gar nicht, was ist in 10 Jahren, sondern die gucken auf ihren Aktienkurs oder ihre Boni und denken vielleicht in 2 Jahresabständen und das ist zu wenig.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, du hast auch recht mit der Prognose, gelingt es Deutschland, Industrieland zu bleiben? Das wird echt ein entscheidender Faktor. Und gelingt es Deutschland, Industrieland zu bleiben und klimaneutral zu werden? Das ist ja eigentlich dieser entscheidende Weg, den die Ampel versucht hat, mit ihrer Fortschrittserzählung zu gehen. Ist ihr nicht geglückt. Und wir müssen diese, ja, leider gescheiterte Fortschrittserzählung irgendwie neu verpacken und so, dass die Leute das Gefühl haben, ach, das glaube ich. Und ich glaube, das Zweite, was passieren muss, ist, jenseits von, also Abstiegserzählungen, das ist mir ein bisschen zu negativ, also den Leuten sozusagen zu verkaufen, wird leider alles schlechter. Ich meine, das, ich kenne eine Partei, die das gerne erzählt, aber irgendwie vielleicht noch eine Spur weiter unter. Also das Gefühl, der Staat funktioniert und ich kann mich auf ihn verlassen. Also wenn es, und ich möchte diesen Bürokratieabbau nicht zu kleinreden, wenn es klappt, ich kann meinen Führerschein jetzt online beantragen. Ich kann jetzt sogar auch das Kindergeld, das muss ich gar nicht beantragen, das kommt zu mir. Ja? Also Kind ist da, Geld ist auf dem Konto, das gibt's alles schon. Dann gibt's vielleicht bald die vorausgefüllte Steuererklärung. Ich muss mich nicht mehr hinsetzen und irgendwie Elster, sondern das Finanzamt schickt mir, ist das okay so nach dem Motto, und dann mache ich so mit Genehmigungsfiktion, wenn ich nicht widerspreche, dann ist das, gilt das als abgeschickt und so. Also wenn man das Gefühl hat, dieser Staat funktioniert irgendwie und die Leitung zwischen Staat und Bürgern, die ja derzeit in beide Richtungen gestört ist, die geht auch irgendwie wieder so ein bisschen mehr, wir haben wieder das Gefühl, okay, ich kann diesem Staat vertrauen, der Staat vertraut mir, dann, ich glaube, dann ist auch schon viel erreicht.
Es ist ein prima Bild. Ich weiß nicht ganz genau, wie das fast abgewickelte Informationsfreiheitsgesetz in dieses Bild passt, aber eben sonst gebe ich dir allen recht, Anna.
Ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, was das ist und haben damit auch noch nie gearbeitet. Das ist eine sehr journalistische Sichtweise.
Für unsere Branche ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe, was da geplant ist. Also Informationsfreiheitsgesetz heißt ja, dass der Staat verpflichtet ist, zu bestimmten Dingen Auskunft zu geben und nicht einmal nach Gutdünken entscheiden kann, nö, mache ich nicht, sage ich nichts zu. Wenn das ausgehebelt wird, ist das für journalistische Recherche ganz schön zweifelhaft. Und es gab einige Webseiten auch, die sehr viel arbeiten, oder Medienplattformen, die sehr viel damit arbeiten, die jetzt mal zusammengestellt haben, was alles in den letzten Jahren nur aufgrund der Existenz des Informationsfreiheitsgesetzes an Skandalen und Missständen öffentlich geworden ist. Das ist eine ganz schöne Liste, die möchte man nicht missen. Wir sind am Ende angekommen. Ich danke euch sehr herzlich für diese doch sehr engagierte, lebendige Debatte. Ich möchte hinweisen auf unseren Partnerpodcast, den Auslandspodcast Fernverbindung. Die unterhalten sich diese Woche mit Jürgen Gottschlich, unserem Korrespondenten in der Türkei, über die Türkei im Ausnahmezustand anlässlich dieses NATO-Gipfels, der in Ankara dieser Tage stattfindet. Wir danken wie immer Daniel Fromm für die technische Produktion und Marie Frank für die Redaktion. Wenn ihr Geld für uns übrig habt, denn wie ich es immer sage, wir können unsere Inhalte nicht kostenlos herstellen, wollen sie euch aber gerne kostenlos zur Verfügung stellen. Gebt uns Geld über Tatzzahlig. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann teilt ihn, liked ihn, gebt ihm rote Häkchen und abonniert ihn. Wenn ihr uns schreiben wollt mit Kritik, Anregungen oder Lob, dann tut das bitte gerne an bundestalk@taz.de. Bis nächste Woche.
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich bedanke mich herzlich für eine lebhafte Debatte.